Eine der ganz entscheidenden Analysen und Fragen auf dem spirituellen Weg ist die Frage, wer bin ich? Schon die alten Griechen haben gesagt, gnoti seauton, erkenne dich selbst. Und ein berühmter Satz von Swami Sivananda sagt, frag, wer bin ich, erkenne dein Selbst und sei frei. Die Vedantin sagen, die Frage, wer bin ich, ist vielleicht die ganz entscheidende Frage. Und insbesondere ist es wichtig zu erkennen, dass wir nicht das sind, was wir normalerweise glauben, und dass uns nicht das gehört, was wir glauben, was uns gehört. Und es ist wichtig zu erkennen, wie sehr wir uns mit Dingen und mit auch Aspekten identifizieren, die wir nicht wirklich sind. Und so möchte ich heute mit dir so eine der großen Vedanta-Vicharas durchgehen, also die vedantische Analysetechnik, nämlich die Frage Atma Anatma Viveka. Atma ist das Selbst, Anatma ist das Nicht-Selbst und Viveka ist die Unterscheidung. Die Unterscheidung zwischen dem Selbst und dem Nicht-Selbst. Und das geht anhand von der auch der Analyse Subjekt, Objekt. Die Analyse, wer bin ich, in dieser Vedanta-Analyse, wie sie Shankara in einigen seiner Werke auch beschreibt, unterscheidet zwischen Subjekt und Objekt. Objekt ist das Ding, Objekt ist das, was wahrgenommen werden kann. Objekt ist das, was man verändern kann. Objekt ist das, was auch in Zeit und Raum sich ständig verändert. Subjekt ist derjenige, der wahrnimmt. Subjekt ist derjenige, der Dinge tun kann. Zum Beispiel nehmen wir an, wer hat diese Uhr? Ich jetzt frage, bin ich diese Uhr? Dann wird man natürlich sagen, nein, ich bin nicht diese Uhr. Aber warum eigentlich nicht? Ich bin das Subjekt, das heißt, ich sehe die Uhr, ich höre die Uhr, ich fühle die Uhr. Also, ich nehme die Uhr wahr. Ich bin nicht die Uhr, ich bin der Wahrnehmende, also das Subjekt. Die Uhr dagegen ist das Objekt. Und so kann ich sagen, ich bin nicht die Uhr. Aber anhand der Uhr kann man auch nochmal zwei weitere Dinge beschreiben, die im Vedanta bezeichnet werden als Mamata und als Asmita. Asmita ist das Prinzip der Identifikation, ist die Ich-Bin-Halt. Asmi, ich bin. Asmita, die Ich-Bin-Halt. Und dann Mamata bedeutet die Mir-Halt, das gehört mir. Und wenn ich jetzt sage, frage, bin ich diese Uhr? Natürlich nicht, das ist vor allem klar, aber ich identifiziere mich mit dieser Uhr oder ich könnte mich damit identifizieren und dann, wenn irgendwas mit der Uhr passiert, dann tut es mir weh. Angenommen, du hättest eine Uhr und die ist dir irgendwo bedeutsam, du hast sie vielleicht von jemandem geschenkt bekommen oder du hast sehr viel Zeit damit verbraucht, sie dir auszusuchen. Du denkst, sie passt wirklich zu dir, vielleicht gibt's eine solche Uhr auch nicht mehr, vielleicht hast du irgendeinen Spruch reingravieren lassen und dann passiert irgendwas mit der Uhr. Und dann denkst du, dir fehlt etwas. Du hast dich identifiziert mit der Uhr. Und natürlich auch, du kannst sagen, das ist meine Uhr. Wenn du sagst, das ist meine Uhr, du identifizierst dich mit dieser Uhr, dann gibt es alle möglichen Probleme. Warum? Zunächst einmal, die Uhr gehört dir nicht. Alles in diesem Universum ist uns nur gegeben worden als Leihgabe beschränkter Dauer. Und undefinierter Dauer. Diese Uhr könnte jederzeit verschwinden. Jemand kann sie klauen, jemand kann drauftreten, ich kann sie verlieren, jemand kann sie mir wegnehmen. Daher, sie ist niemals mir. Selbst wenn ich sie gekauft habe, selbst wenn sie jemand mir geschenkt hat oder selbst wenn ich einen Kaufvertrag habe, Gehören tut es einem nicht. Die Vorstellung von Besitz ist eine der größten Illusionen in diesem Universum. Es mag sein, dass es aus wirtschaftlichen Gründen in großen Gesellschaften hilfreich sein könnte, dass es Privatbesitz gibt. Ich will jetzt nicht auf sozialpolitische und auf ökonomische Zweckmäßigkeit abzielen, aber einfach vom Philosophischen her können wir sagen, uns gehört nichts. Denn wir haben nichts geschaffen, wir können nichts willkürlich auflösen. Wir könnten das zwar in andere Elemente verwandeln, aber ich kann die Elemente nicht auflösen. Und ich kann auch nicht bestimmen, wie lange es mir gehört. Jederzeit kann es mir weggenommen werden. Wenn ich mich mit dieser Uhr identifiziere, dann habe ich ein Problem, nämlich ich habe Angst, dass sie mir weggenommen wird, bewusst oder unbewusst. Und wenn sie mir weggenommen wird, habe ich Leiden. So gilt es, diese beiden Dinge zu vermeiden. Und bei allem, was dir gehört, sei dir bewusst, das gehört nicht mir, ich bin es nicht und mein Glück hängt auch nicht davon ab. Es ist mir gegeben worden, es wird mir genommen und schon dazwischen kann ich mich daran erfreuen. Das Problem ist zusätzlich, wenn ich denke, es gehört mir, dann will ich es auch immer wieder bestätigt bekommen. Denn tief im Inneren weiß ich auch, ja, eigentlich gehört es mir nicht, eigentlich bin ich das nicht. Aber das, womit ich mich identifiziere, dessen will ich mich immer wieder vergewissern. Also, angenommen, ich identifiziere mich mit der Uhr, dann freue ich mich, wenn jemand sagt, wow, hast du eine tolle Uhr. Und wenn jemand sagt, so eine altmodische Uhr oder wer kann nur so eine Uhr haben, dann wird mich das kränken. Warum kränkt es einen? Weil wir uns mit identifizieren. Und warum erhoffen wir, dass jemand was Gutes sagt? Wir wollen bestätigt werden in dieser Identifikation, in unserem Ich-Gefühl. Wir wissen instinktiv, das, womit wir uns identifizieren, sind wir nicht. Aber wir haben Angst davor, unser Selbst zu verlieren. Also brauchen wir die Bestätigung von außen. Gut, also jetzt haben wir schon einige wichtigen Aspekte, die sehr wichtig sind für die vedantische Sadhana, die vedantische Praxis. Erstens, Subjekt, Objekt, das zu unterscheiden. Zweitens, Identifikation und Mir-Gefühl, darauf beruhendes Leiden und darauf beruhend die Notwendigkeit der Bestätigung. Und so kommt es auch, dass Menschen gekränkt werden. Warum wird jemand gekränkt, wenn jemand schlecht über sein Auto oder seine Uhr spricht? Wir werden dann noch öfters darauf zu sprechen kommen. Also der Grund ist, man braucht Bestätigung und wenn man für das, womit man sich identifiziert, keine Bestätigung bekommt, ist man irgendwo in seinem Ich gestört. Und der Mensch braucht irgendwo das Gefühl, dass das Ich stark ist. Und wenn er das Gefühl hat, das Ich wird gekränkt, dann ist es schlimm für ihn. Und so wie man sich identifiziert mit etwas, was man nicht ist, wird man natürlich schnell gekränkt. In diesem Sinne, ich bin nicht die Uhr, natürlich bin ich auch nicht mein Hemd, meine Yoga-Kleidung, auch das ist ein Objekt, ich sehe die Yoga-Kleidung, ich spüre sie, ich kann das Geräusch hören. Also, ich bin nicht die Yoga-Kleidung, sie gehört mir auch nicht, auch wenn ich sie gekauft habe. Ich habe auch nicht die Kontrolle darüber, braucht nur irgendwie mal versehentlich bei falscher Temperatur gewaschen zu sein oder kann an einem Türhenkel oder Türklinke hängen bleiben, dann ist sie zerrissen oder irgendwas anderes kann geschehen. Wenn ich mich wieder damit identifiziere, dann denke ich, oh, schöne Kleidung, reine Baumwolle, schönes Gelb. Und habe mir in Indien selbst gekauft, in einem Shop, der Naturkleidung hat. Also es gehört zu einem Khadi, also auch handgesponnen und alles. Also eine besondere Kleidung hier. Wenn ich jetzt mich besonders damit identifiziere, will ich natürlich, dass auch jemand anders sagt, wow, hast du eine tolle Kleidung und sieht das gut aus und das steht dir gut. Und wenn man noch dazu hört, ja, noch dazu aus einer Stiftung, die Mahatma Gandhi gewidmet ist, Khadi und alles Naturfarben, hoffe ich natürlich, dass ich dort im Ansehen steige. Aber wehe, jemand sagt, diese Farbe steht dir überhaupt nicht und dieser Schnitt ist altmodisch und wie kann man nur so rumlaufen? Also, das ist aus Identifikation, Asmita, und auch sagen, das ist mein Mamata, entsteht Dukkha, Leiden. Und das Ego braucht Selbstbestätigung, wenn es es nicht bekommt, entsteht Kränkung. Es gibt noch so viel anderes. Menschen identifizieren sich mit ihrem Auto. Sogar so weit, dass ich sogar zum Auto ich sage. Angenommen, du hast dein Auto und jemand fragt dich, wo stehst du? Dann wirst du sagen, ich stehe im Parkhaus. Das heißt natürlich, du hast dein Auto im Parkhaus geparkt. Aber Menschen identifizieren sich so viel mit ihrem Auto, dass sie davon sprechen, dass sie irgendwo stehen, wo sie ihr Auto geparkt haben. Und natürlich, Menschen sind so gekränkt, wenn etwas mit ihrem Auto passiert oder jemand anders sagt, dein Auto ist eine furchtbare Karre. Also Identifikation. Vielleicht willst du kurz auch nochmal darüber nachdenken, womit identifizierst du dich? Worüber identifizierst du dich? Irgendeine Kopfbedeckung, irgendein Kleidungsstück, irgendein Werkzeug, irgendein Auto, irgendeine Brille oder irgendein Schmuckstück. Du kannst auch überlegen, wann wurdest du das letzte Mal gekränkt? Hast du dich gekränkt gefühlt, wenn jemand über etwas gesprochen hat, was dir gehört, in Anführungszeichen? Und wann hast du dich letztes Mal richtig gefreut, wenn etwas gelobt wurde, was dir in Anführungszeichen gehört? Hier weißt du, ja, da ist Identifikation. Identifikation gibt es aber auch noch mehr. Identifikation kann man auch mit Rollen haben. Ist vielleicht heutzutage unter den Yogis etwas weniger, aber Menschen können sich damit identifizieren. Ich bin Schwabe, ich bin Bayer, ich bin Niedersachse oder ich bin Lipper. Hier bin ich in Bad Meinberg, Lipperland. Die Menschen, die haben eine gewisse Identifikation mit ihrem Ansicht, sie sind Lipper. Identifizierst du dich damit? Das weißt du spätestens, wie du reagierst, wenn jemand einen schlechten Witz über Bayern macht oder über Lipper oder was auch immer. Oder du kannst dich identifizieren mit der Nation. Ich bin Deutscher, ich bin Italiener, ich bin Inder. Oder man kann sich identifizieren mit sozialer Schicht. Ich komme aus einer Arbeiterfamilie. Gut, also mit all dem kann man sich identifizieren, aber ich bin das nicht. Ich bin das unsterbliche Selbst. Ich nehme Rollen an, aber ich bin es nicht. Auch hier kannst du überlegen, welche dieser Identifikationen ist vielleicht besonders stark? Das merkst du immer dann, wenn du merkst, wenn über das, mit dem du dich identifizierst, gesprochen wird, fühlst du dich dann besonders gekränkt oder besonders stolz. Wenn eins der beiden ist, dann weißt du, aha, da habe ich eine Identifikation. Und wenn du das merkst, kannst du einen Moment innehalten und dir bewusst machen, ich bin nicht die Rolle, ich bin nicht diese soziale Schicht, ich bin nicht die Nation. Nach der Yoga-Lehre sind wir ja auch reinkarniert in so vielen verschiedenen Körpern schon. Wir hatten schon Millionen von Inkarnationen. Jeder von uns hatte schon mal einen Körper, der inkarniert war in Indien, in Afrika, in Südamerika und so weiter. Wer bist du im Sinne von Identifikation und Rasse? Oder selbst wenn du es jetzt weniger von Inkarnation aussiehst, angenommen, wir würden das Ganze nehmen vom Standpunkt der DNA, angenommen, du würdest eine DNA-Analyse machen, ziemlich sicher hättest du irgendwelche Verwandten in Spanien und in Italien und Vorfahren in Griechenland, eventuell in jedem Fall in Afrika, weil wir ja alle aus Afrika stammen, wenn die Evolutionsbiologie stimmt, sagt ja, alle Menschen haben eventuell nur eine einzige Urmutter, manchmal wird die als Eva bezeichnet, die irgendwo in Südostafrika gewesen sein soll. vielleicht sind es auch ein halbes Dutzend. Und andere kommen aus Asien und so weiter. In diesem Sinne, wer bin ich? Ja, genauso können wir noch weitergehen. Wir identifizieren uns ja nicht nur mit Besitz, nicht nur mit Rollen. Wir identifizieren uns auch mit anderen Menschen. Zum Beispiel kannst du dich identifizieren mit meine Mutter, mein Vater, mein Kind, mein Mann, meine Frau. Diese Identifikationen sind sicherlich schwieriger als die anderen Identifikationen, von denen ich vorher gesprochen hatte. Man sagt, meine Mutter, mein Vater. Shankara sagt, Shankara der große Vedanta-Meister um 800 nach Christus, wieder wirst du geboren, wieder wirst du älter, wieder wirst du alt, wieder wirst du sterben. Wieder wirst du geboren, wieder wächst du auf, wieder wirst du alt, wieder wirst du sterben. Genug, genug. Wann hast du genug davon, immer wieder dich mit ähnlichen Menschen in wechselnden sozialen Beziehungen zu inkarnieren? Jeder Mensch, den du siehst, war schon mal deine Mutter. Jeder Mensch, den du siehst, war schon mal dein Vater. Jeder Mensch, den du siehst, war schon mal dein Kind. Jeder Mensch, den du siehst, war schon mal dein Mann, deine Frau. Das ist ein interessanter Gedanke, oder? Ob es stimmt oder nicht, hängt jetzt davon ab, auch ob du von Reinkarnation überzeugt bist, aber es ist ein interessanter Gedanke. Die Menschen, die wir jetzt als Kind, Eltern bezeichnen oder Mann, Frau, waren in früheren Leben in einer anderen Beziehung mit uns und wir werden wieder in eine andere Beziehung eintreten, über viele Inkarnationen. Wenn du dich jetzt vollständig damit identifizierst, dann passiert es zum einen, dass du Erwartungen hast an deine Mitmenschen. Denn wenn du zum Beispiel dein Leben führst über deine Kinder, dann hoffst du natürlich, dass deine Kinder all das leben, was du nicht gelebt hast. Und du hoffst, dass sie nicht die gleichen Fehler machen, die du gemacht hast. Du hast bestimmte Erwartungen. Wenn du dich zu sehr mit deinen Kindern identifizierst, verhinderst du, dass deine Kinder ihr eigenes Leben führen. Natürlich, du hast eine besondere Verantwortung zu deinen Kindern. Natürlich, du hast bestimmte Aufgaben. Du hast eine spezielle Liebe zu deinen Kindern. Und ob es wirklich möglich ist, keine Verhaftung an seine Kinder zu haben, ist eine andere Frage. Selbst unter den Yoga-Meistern, die ich kenne, die Kinder hatten, da habe ich auch immer gemerkt, eine besondere Beziehung haben die zu ihren Kindern, voller Liebe. Und auch eine gewisse Verhaftung wird auch da sein. Aber Yoga würde sagen, die Kinder haben schon so viele Inkarnationen gehabt. Sie sind schon so oft auf der Welt gewesen. Jetzt sind sie durch mich in diese Welt hineingekommen. Ich habe eine besondere Aufgabe. Ich bin neugierig, welchen Charakter sie haben, welches Karma sie mitbringen. Ich bin neugierig, was in ihrem Leben geschieht. Und ich will schauen, wie ich dort hilfreich sein kann. Aber ich weiß, meine Kinder haben ihre eigene Persönlichkeit. Sie haben ihre eigenen Aufgaben, ihr eigenes Karma. Ich bin Geburtshelfer und nicht nur im Moment der Geburt, sondern auch später. Und dann werde ich sie in die Freiheit entlassen. Vielleicht nicht vollständig entlassen, aber doch eben ihrer eigenen Freiheit sich zu entwickeln. Und mein Glück muss nicht vollständig abhängen vom Glück meiner Kinder. Genauso auch mit den Eltern. Eltern haben einen in die Welt gesetzt. Eltern haben so viel getan für uns. Eltern haben sich bemüht, uns gut aufzuziehen. Mindestens die Mehrheit der Eltern hat sich bemüht. Im Bemühen haben sie auch für einige Fehler gemacht, uns einige Probleme geschaffen. Und vielleicht sind die Eltern, haben jetzt die Eltern ein gewisses Alter, vielleicht haben wir bestimmte Aufgaben, aber es sind nicht unsere Eltern im Sinne von, wir hängen nicht vollständig davon ab, wir müssen nicht unsere Eltern bekehren, wir müssen unsere Eltern nicht zur Einsicht bringen, unser Glück hängt auch nicht davon ab, dass unsere Eltern sagen, hast du richtig gemacht, ich bin stolz auf dich, sondern die Eltern haben eine karmische Aufgabe gehabt. Wir haben eine gewisse Aufgabe gegenüber den Eltern. Aber man würde sagen, neti, neti, ich bin nicht die Eltern. und die Eltern gehören mir nicht und ich gehöre auch nicht den Eltern. Genauso auch Partner, Partnerin. Viele Menschen identifizieren sich vollständig über ihren Partner, ihre Partnerin. Dann heißt es natürlich auch, der Partner gehört mir. Der Partner, die Partnerin darf nur machen, was ich gerne hätte. Und ich muss versuchen, den Partner, die Partnerin umzuerziehen, dass er oder sie so ist, wie ich ihn gerne hätte. Natürlich, auch in der yogischen Partnerschaft gehört die Treue dazu. Und es gilt sogar das Ideal, dass man eine Partnerschaft hat bis zum physischen Tod. Aber es geht nicht darum, ich identifiziere mich mit dem Partner, der gehört mir. Sondern es geht darum, uneigennützige Liebe zu haben. Wie kann ich dem anderen helfen? Wie kann ich dem anderen dienen? Und wie können wir gemeinsam spirituell miteinander wachsen und neugierig sein darauf, was sich durch den Partner noch manifestiert? Und auch bewusst sein, ich entwickle mich, Partner, Partnerin entwickelt sich. Und hoffentlich können wir uns auch gemeinsam entwickeln, aber nicht Identifikation. Vielleicht magst du auch hier einen Moment lang innehalten und darüber nachdenken. Du kannst ja auch diesen Vortrag mal kurz anhalten. In deinen menschlichen Beziehungen, wo identifizierst du dich besonders? Was du besonders daran spürst, wenn jemand nicht das tut, was du von ihm oder ihr erwartest. Wenn jemand dich nicht besonders lobt, dir Anerkennung schenkt. Oder wenn jemand anders eine negative Bemerkung macht, zu den Menschen oder über die Menschen, mit denen du dich identifizierst. Wie viel trifft dich das? Und dann weißt du, wie groß deine Identifikation ist. Und dann kannst du auch überlegen, was könntest du tun, um deine Identifikation etwas zu lösen, zu erkennen. Ich bin der Beobachter, ich bin das Subjekt. Ich trete in Beziehungen, aber ich bin nicht die Beziehung. Ich bin auch nicht identifiziert mit der Beziehung. Beziehungen wechseln sich in diesem Leben und über viele Leben. Und jetzt ist momentan, diese sind meine Beziehungen zu meinen Mitmenschen so. Und es ist schön, dass sie so sind und manche Beziehungen sind auch nicht so schön. Aber sie sind da, ich wachse daran und ich will mich nicht damit identifizieren. Nächster Aspekt, wer bin ich? Jetzt wird es schon etwas schwieriger. Obgleich, vielleicht ist das mit den sozialen Beziehungen das Allerschwierigste. Aber jetzt geht es um den Körper. Bin ich der Körper? Bevor wir zum ganzen Körper gehen, können wir uns schon mal fragen, bin ich die Hand? Antwort, Subjekt, Objekt. Das ist wieder eine neue Frage. Wir können feststellen, ich nehme die Hand wahr. Ich sehe die Hand, ich höre die Hand, ich rieche die Hand, schmecke die Hand und vor allen Dingen, ich fühle die Hand. Und ich kann die Hand bewegen. Ich habe die Hand bis zu einem gewissen Grad unter Kontrolle, aber ich habe sie nicht vollständig unter Kontrolle, so wie ich die Uhr heben kann und senken kann. Ich kann die Zeit verändern, kann mal Stoppuhr, mal andere Zeit einstellen, aber ich habe nicht alles unter Kontrolle, was die Uhr macht, sondern ich kann einiges mit der Hand machen, aber ich habe sie nicht ganz unter Kontrolle. Und es kann auch etwas mit der Hand passieren, ein Unfall zum Beispiel und die Hand muss vielleicht amputiert werden. Oder eine Blutvergiftung. Wer bin ich ohne Hand? Ich bin weiter ich. Ich habe nicht mehr die Hand, aber ich bin ich. Ich bin nicht die Hand, ich bin der Beobachter. Und selbst wenn ich die Hand verlieren würde und dann eine künstliche Hand bekomme, ich wäre auch diese Hand natürlich nicht. Aber angenommen, und man ist ja schon so dabei, dass künstliche Organe immer weiter sich entwickeln. Es ist durchaus denkbar, dass im Jahr 2025 oder 2030 künstliche Hände entstehen, die auch Sinnesimpulse weitergeben, die durch die Nerven voll bewegt werden können und die auch letztlich den Berührungsimpuls weitergeben. Mensch wird vermutlich dann fast identifizieren mit dieser künstlichen Hand. Bin ich diese Hand? Nein. Bin ich die Beine? genauso wenig. Bin ich das Herz? Nein. Angenommen, ich kriege ein neues künstliches Herz, wer bin ich? Es gibt zwar so ein paar Untersuchungen, die zeigen, dass jemand nach einer Herztransplantation irgendwo anders ist und dass vielleicht sogar sein Charakter oder seine Persönlichkeit durchaus etwas beeinflusst wird von dem Spender, auch wenn er ihn nicht kennt. Aber heißt das, ich bin das? Meine Persönlichkeit würde auch geändert, wenn ich jetzt plötzlich befördert werde und eine andere Kleidung trage. Meine Persönlichkeit wird auch verändert, wenn ich mich in jemand anders verliebe. Genauso meine Persönlichkeit wird leicht verändert, wenn ich ein anderes Organ bekomme. Trotzdem, ich bin weiter ich. Ich bin nicht das Organ. Wenn du viel meditierst, hast du vielleicht auch schon mal die Erfahrung gemacht in der Meditation, ich bin nicht der Körper. Ich bin unabhängig vom Körper. Manchmal geschieht es in der Meditation, man spürt seine Füße nicht, seine Beine nicht, man spürt die Arme nicht, plötzlich spürt man den Rumpf nicht, den Kopf nicht, plötzlich spürt man seinen Körper nicht mehr. Plötzlich fühlt man sich als reines Bewusstsein. Dort weißt du, ich bin nicht der Körper. Neti, neti, nicht dies, nicht dies, nicht dieser Körper. Vielleicht hast du sogar schon in der Meditation eine sogenannte Out-of-Body-Experience gehabt, also eine Erfahrung außerhalb deines Körpers im Sinne von, du hast deinen Körper von oben gesehen, du bist auf eine Astralreise gegangen, du hast vielleicht schon die Dinge im Nebenzimmer gesehen, die du vorher nicht gesehen hättest. Wenn du sowas jemals erlebt hast, dann weißt du ganz sicher, ich bin nicht der Körper. Ich bin schon außerhalb des Körpers gewesen. Ich habe ohne den Körper wahrgenommen und ich habe Dinge wahrgenommen, die ich physisch nicht hätte wissen können. Dann weißt du, ich bin nicht der Körper. Yogis sagen, du bist das unsterbliche Selbst. Du hast einen Astralkörper. Du gehst in diesen Körper hinein. Du bewegst diesen Körper, du tust einiges mit diesem Körper. Irgendwann verlässt du den Körper wieder vollständig. Das ist der physische Tod. Du brauchst keine Angst zu haben vor dem physischen Tod. Du brauchst auch keine Angst zu haben vor dem physischen Tod von Mitmenschen. Die Seele stirbt nicht, wenn der Körper stirbt. Yogis gehen auch weiter und sagen, jede Nacht verlässt du deinen physischen Körper. Im Traum bist du etwas oberhalb deines physischen Körpers. Einschlafen heißt, die Seele mit dem Astralkörper verlässt den physischen Körper. Aufwachen heißt, die Seele mit dem Astralkörper betritt wieder den physischen Körper. Auch mit dem physischen Körper gibt es wieder natürlich Asmita und Mamata. Du denkst, ich bin der physische Körper, mein Körper oder auch das bin ich. Und natürlich, so wie du dich mit etwas identifizierst, brauchst du auch Bestätigung von außen. Wenn jemand sagt, wow, siehst du toll aus, oder wenn jemand sagt, du hast so eine schöne Gesichtsfarbe, und jemand sagt, du hast so schöne Füße, oder du siehst 20 Jahre jünger aus, freut man sich. Wenn jemand sagt, du hast schon ganz schön viel Falten gekriegt, oder deine Haare sind ganz schön grau geworden, dann man kann das irgendwas mit dir machen. Du brauchst Bestätigung, du willst Bestätigung. Genauso auch, du willst natürlich, du hast auch Angst, dass dem Körper was passiert. Aber wenn du weißt, ich bin nicht der Körper gehört mir nicht, du hast diesen Körper als Leihgabe von unbestimmter Dauer, du kannst einiges tun mit diesem Körper. Du kannst dafür sorgen, dass dem Körper längere Zeit gut geht, aber du bist nicht der Körper. Frag, wer bin ich, erkenne dein Selbst und sei frei. Du bist nicht der Körper, so wenig wie du die Kleidung bist, so wenig wie du dein Auto bist, so wenig wie du dein Fahrrad bist. Der Körper ist wie ein Raumanzug. Angenommen, du wolltest auf den Mars gehen oder man wollte eine Marskolonie errichten, dann könnte man Menschen einen Raumanzug geben und mit dem könnten sie auf dem Mars leben. Vielleicht könnte der Raumanzug sogar so gut sein, dass man und durch den Raumanzug Temperaturen spürt, dass man durch den Raumanzug sehen, hören kann, dass man vielleicht sogar Berührungen von anderen Menschen als angenehm empfinden kann. Vielleicht könnte man sogar mit dem Raumanzug so eine Art Vorverdauung machen, dass man Stoffe vom Mars essen kann und das wird dann umgewandelt in Stoffe, die du mit deinem Mund essen kannst. Dann wird, und angenommen, du könntest diesen Raumanzug Tag und Nacht anhaben, dann würdest du wahrscheinlich sagen, denken, selbst wenn du es intellektuell weißt, ich bin nicht der Raumanzug, würdest du denken, ich bin der Raumanzug. Yogis sagen, dieser physische Körper ist wie ein Raumanzug. Du bekommst diesen Raumanzug mit der Empfängnis und mit der Geburt, er wächst weiter. Du bist hier, um Erfahrungen zu machen, um Dinge zu bewirken. Und irgendwann, wenn deine Zeit abgeschlossen ist für die Mission auf dieser Welt, deine Raummission, dann verlässt du wieder diesen Raumanzug. Du hast eine Verantwortung für den Raumanzug. Es gilt, ihn gesund zu halten, ihm gesunde Nahrung zu geben, mit ihm Körperübungen zu machen, ihn pfleglich zu behandeln. Aber sei dir bewusst, irgendwann ist dieser Körper vorbei. Neti, neti, ich bin nicht dieser Körper. Im Yoga sprechen wir auch noch von weiteren Aspekten, die wir nicht sind. Zum Beispiel das Prana, die Lebensenergie. Bin ich das Prana? Antwort, wieder Subjekt, Objekt. Prana, die Lebensenergie. Ich kann die Lebensenergie wahrnehmen. Wer regelmäßig Yoga-Übungen macht, spürt manchmal sein Herzchakra, sein drittes Auge, manchmal die Wirbelsäule, manchmal dieses Kribbeln in den Händen oder auch Wogen von Prana durch das ganze System. Jeder, auch ob er Yoga macht oder nicht, spürt manchmal sich voller Energie, manchmal voller unruhiger Energie und manchmal irgendwie ohne Energie. Energie kommt, Prana-Empfindung wird weniger, Prana wird unruhig. Bin ich das Prana? Niti, niti. Nicht dies, nicht dies. Ich habe einen gewissen Einfluss auf das Prana. Ich kann Atemübungen machen, ich kann Affirmationen machen, ich kann Asanas üben, ich kann eine gesunde Ernährung haben, ich kann mir Lichtvorstellungen machen, ich kann mich in die Umgebung bringen von Menschen, die viel Prana haben. Ich kann in einen Ashram gehen, aufgeladen mit Prana, um mich aufzuladen. Aber ich bin nicht das Prana. Niti, niti. Prana kommt, Prana geht. Wenn wir uns zu sehr mit dem Prana identifizieren, kommt auch wieder Leiden. So wie wenn wir mit dem Körper uns identifizieren, kommt Leiden. Körper ist mal gesund, mal weniger gesund. Und langfristig wird der Körper alt und irgendwann verfallen. Bin ich die Emotion? Antwort: Ich beobachte die Emotionen. Man kann sogar lokalisieren, wo fühle ich die Emotionen. Die meisten Menschen empfinden die Emotionen irgendwo zwischen Bauchnabel und Kehle, in einer Art Emotionssäule, die typischerweise 8 bis 10 Zentimeter breit ist, so 10 Zentimeter tief, von der Wahrnehmung sogar vor das Brustbein ragen. Und dort spürt man Emotionen. So sehr die Menschen in ihren Emotionen drinstecken. Wenn sie ihr Bewusstsein 20 Zentimeter neben dieser Emotionssäule sehen, da ist die Emotion nicht mehr. Ich bin nicht der Ärger, ich bin nicht die Angst, ich bin nicht der Enthusiasmus, nicht die Begeisterung. Emotionen kommen, Emotionen gehen. Ich habe einen gewissen Einfluss auf die Emotionen, aber Emotionen kommen auch ohne meinen Einfluss. Ich kann sie beobachten, aber ich bin sie nicht. Bin ich meine Persönlichkeit? Hier wird es nochmals schwieriger. Menschen heutzutage identifizieren sich ganz besonders mit ihrer Persönlichkeit. Menschen sagen, ich bin intellektuell, ich bin handwerklich, ich bin kreativ, ich bin künstlerisch. Ich habe eine schnelle Auffassungsgabe. Ich bin genau. Oder im Ayurveda spricht man, ich bin Vata. Ich bin also sehr anpassungsfähig und locker leicht. Oder ich bin Pitta. Ich kann mich durchsetzen, aber ich neige zu Choleriker sein. Oder ich bin Kapha, ein bisschen gemütlich und ruhig. Oder jemand sagt gerne, das bin ich nicht, das ist nicht meins, das ist nicht mein Ding. Könnte sagen, stimmt, vedantisch gesehen, du bist nichts, das Nichts ist dein Ding und dir gehört das nicht. Aber Menschen machen das sehr selektiv. Irgendetwas fordert vielleicht das Schicksal und der Mensch hadert damit, weil er denkt, das entspricht mir nicht. Wir haben eine Prakriti, wir haben eine gewisse Natur, aber Menschen identifizieren sich damit und Menschen identifizieren sich vor allem mit ihrem Selbstbild. Manche Menschen denken, sie haben bestimmte Fähigkeiten und andere nicht, aber oft blockiert man das. Wir haben bestimmte Fähigkeiten, ein bestimmtes Temperament, mit dem wir auf die Welt gekommen sind. In der Kindheit, in der Jugend und auch im Erwachsenensein können wir diese kultivieren. Wir können uns damit identifizieren und wir können uns mit unserem Selbstbild identifizieren. Damit beschränken wir uns und außerdem führt es zu Leid. Denn mit dem, womit wir uns identifizieren, oder damit brauchen wir auch wieder Bestätigung. Angenommen, du identifizierst dich mit deiner Musikalität und jemand macht dir ein Kompliment, wie schön du gerade gesungen hast oder ein Instrument gespielt hast, da fühlst du dich sehr gut. Aber wehe jemand sagt, wenn du dich mit deinem guten Gesangstalent identifizierst, wehe jemand sagt, du hast auch schon mal schöner gesungen, wird's schwierig. Oder angenommen, du bist Yogalehrer, Yogalehrerin und du identifizierst dich mit deinem einfühlsamen Yoga-Unterricht. Wie einfühlsam du bist im Umgang mit deinen Teilnehmern. Und dann sagt jemand, das war total unsensibel. Das trifft dich dann ganz stark. Angenommen, du identifizierst dich mit deiner Musikalität und du gibst einen Vortrag und jemand sagt, es war nicht so ganz logisch, was du gesagt hast. Macht dir nichts aus. Aber angenommen, du identifizierst dich mit einer Logik und der Fähigkeit, Zusammenhänge gut zu verstehen. Und dann sagt dir jemand, du warst total durcheinander, das war vollkommen unlogisch. Das trifft dich ins Herz. So kannst du auch kurz überlegen, womit identifizierst du dich? Und sei dir auch bewusst, ich bin nicht meine Fähigkeiten, ich bin nicht mein Temperament. Ich bin weder Vata, Pitta noch Kapha. Ich bin weder handwerklich, noch intellektuell, noch musikalisch, noch kreativ. Ich bin weder spontan, noch systematisch. Ich bin weder gewissenhaft, noch kreativ. Ich bin das Unsterbliche Selbst. Ich habe Eigenschaften. Die Psyche hat Eigenschaften. Aber diese Eigenschaften kann ich auch weiter kultivieren. Und ich habe auch noch mehr Eigenschaften, als ich denke, dass ich habe. Eine kleine Geschichte, die ich so gerne erzähle an der Stelle aus meinem eigenen persönlichen Leben. Als ich Jugendlicher war, hatte ich sehr gedacht, ja, ich bin ein einfühlsamer Mensch, ich bin ein geisteswissenschaftlich orientierter Mensch, ich war interessiert an Poesie, an Philosophie, an Menschen und so weiter. Literatur, Geistesgeschichte. Aber irgendwo hatte ich gedacht, Mathematik, Physik, Biologie. Ich war da zwar auch nicht schlecht in der Schule, aber das ist nicht mein Ding. Und irgendwann wollte ich mal schauen mit Computern. Es war in meiner Jugend, kamen die gerade so auf. Hab mal so ein Informatik-Arbeitskreis besucht. Hab festgestellt, nee, ist nicht mein Ding. Mit Computern habe ich nichts zu tun. Ich habe mich dann in meinem Betriebswirtschaftsstudium durchgeschmuggelt, indem es mir gelungen ist, auch nicht ein einziges Mal einen Computer zu berühren, was damals schon nicht ganz so normal war. Und dann war ich in einem Yoga-Zentrum, ich war bei meinem Meister, Swami Vishnu Devananda, und dann bin ich in Amerika gewesen, im Alter von 22 Jahren, als Leiter eines Yoga-Zentrums in Los Angeles, und dort gab es einen Computer. Und ich fand das ganz grässlich. Und hatte dann auch einen Brief geschickt und habe gesagt, im Yoga-Zentrum haben Computer nichts zu suchen und man sollte auch keine Computer anschaffen. Und der Swami Vishnu hat mir nur einen Brief zurückgeschickt. Damals gab es noch Briefe, E-Mails gab es dort noch nicht, 1985. Der hat nur einen Brief zurückgeschrieben und hat gesagt, learn to love it. Lerne es zu lieben. Das hat mich erst mal getroffen, aber der Guru hatte gesprochen, also habe ich überlegt, wie kann ich Computer lieben? Ich habe überlegt, ich mag keine technischen Sachen, ich mag solche Kisten nicht, die dann so flackern und irgendwelche komischen Geräusche von sich geben. Und dann habe ich gedacht, okay, ich liebe Menschen, also habe ich mir ein paar Biografien besorgt über die Menschen, die die Computer entwickelt haben. Und habe dann irgendwo versucht, den Computer zu verstehen über den menschlichen Geist, habe Analogien des Computers mit dem menschlichen Geist und habe irgendwo verstanden. Und dann hat mich der Same Vishnu zum Computerfachmann ernannt. Ich sollte die Computer in den einzelnen Zentren hineinbringen und Menschen anleiten für die Computer. Und ich habe festgestellt, ich hatte da ein Talent. Ich war gut darin, die Computer einzurichten und Festplatten einzubauen und auszubauen und die richtigen Monitore und Menschen zu schulen und Grundprogrammierung der Computer. Und es hat mir richtig Spaß gemacht. Ein paar Jahre vorher hätte ich gedacht, Computer ist nicht mein Ding. Ich hatte ein konkretes Bild von meinen Fähigkeiten, eine konkrete Identifikation. Und vermutlich, ohne dass der Same Vishnu mich auf all das aufmerksam gemacht hätte und mir gezeigt hätte, ich habe auch ein technisches Verständnis, würdest du mich jetzt gar nicht anhören. Diese Fähigkeiten, die ich dort entwickelt habe, sind eben dann auch sehr hilfreich geworden, dass ich Yoga und Vedanta und Jnana-Yoga weitergebe über diese Weise, über Internet auf verschiedenste Weisen. Und so seid ihr auch bewusst, du bist nicht die Fähigkeit, nicht dein Temperament. Du hast ein Bild von deinen Fähigkeiten, dein Temperament. In dir schlummert viel mehr. Und wenn immer du dich sagen hörst, das ist nicht mein Ding, das ist nicht meins, dann halte einen Moment inne und sage, nichts ist mein Ding, nichts ist meins. Aber dann überlege auch, gibt es vielleicht in mir noch Fähigkeiten und Talente, die dort zum Vorschein kommen wollen? Vielleicht durch diese Situation ausgelöst. Gibt es etwas, woran ich arbeiten könnte oder sollte? Identifiziere dich also nicht mit deinem Temperament. Jetzt bleibt die Frage, wer bin ich? Wer bist du? Nicht dein Besitz, nicht die Menschen, mit denen du zusammen bist, nicht die Beziehungen, nicht der Körper, nicht die Psyche. Nicht das Prana, nicht die Emotionen, nicht deine Fähigkeiten, nicht dein Temperament, Persönlichkeit, dein astrologisches Horoskop. Wer bin ich? Es bleibt nur noch eines übrig. Ich selbst. Yogis würden sagen, dieses Ich existiert. Dieses Ich ist bewusst. Und die dritte Aussage ist, dieses Ich ist Ananda, Freude. Die ersten beiden kann man klar sagen. Es muss ein Ich geben, es muss existieren. Auch Descartes hat ja mal diese Frage gehabt, wovon kann ich sicher ausgehen? Descartes wird ja oft als Begründer der materialistischen Wissenschaft angesehen oder als einer der Begründer, aber sein Ursprung war erstmal ein philosophischer. In seinem Werk Meditationes fragt er, wovon kann ich sicher ausgehen? Und sagt, ich kann von nichts sicher ausgehen, weil alles eine Illusion sein kann. Nur eines weiß ich, es muss jemanden geben. Und so sein berühmter Satz, cogito ergo sum. Ich denke, also bin ich. Wenn ich fragen kann, wer bin ich, muss es jemanden geben, der fragt, also bin ich. Ich bin. Und dieses Ich muss notwendigerweise unbegrenzt sein. Denn wenn das Ich sagt, ich habe eine bestimmte Grenze, dann kann man die Grenze wahrnehmen. Und wenn man die Grenze wahrnimmt, dann ist das Ich etwas anderes als die Grenze. Du kannst also nicht begrenzt sein. Und deshalb sagen die Yogis, deine wahre Natur ist Sat. Sat heißt Sein, und zwar unbegrenztes Sein. Du kannst nicht begrenzt sein, und die Grenzen kannst du wahrnehmen, und wenn die Grenzen wahrnehmbar sind von dir, dann bist du nicht die Grenzen. Daher Sat Sein. Das Zweite, was man sicher weiß, ist Chit. Chit heißt Bewusstsein. Chit heißt manchmal auch Wissen, aber hier heißt es vor allem Bewusstsein. Du bist bewusst. Du existierst nicht einfach nur. Du existierst als Bewusstsein an sich. Ich bin. Und schließlich gibt es die Aussage Ananda. Ananda heißt Freude. Deine wahre Natur ist Ananda, Freude. In welcher Hinsicht ist Ananda Freude? Wenn du ganz bei dir bist, wenn du dich nicht identifizierst, sondern einfach ganz bei dir bist, gibt bestimmte Phasen, da fühlst du dich ganz bei dir, das ist eine freudevolle Erfahrung. Und daher, du bist nicht einfach nur kaltes Sein oder kaltes Bewusstsein, sondern du bist Freude, du bist Bewusstsein und du bist Freude. Satchit Ananda. Mehr Informationen auch über Vedanta, über Meditation, auch und gerade wie du Yoga vom ganzheitlichen Standpunkt aus üben kannst, auf unseren Internetseiten www.yoga-vidya.de. Und natürlich fällt es am leichtesten, sich mit besonders tiefen Fragen des Lebens zu beschäftigen, wenn man ein paar Tage weg ist von zu Hause in einer besonders spirituellen Umgebung. Zum Beispiel in einem der Yoga-Vidya-Ashrams, zum Beispiel in Bad Meinberg, Teutoburger Wald oder an der Nordsee, Allgäu oder Westerwald. Ein paar Tage weg vom Alltag, ein paar Tage intensiverer Meditation und Yoga hilft dir, dass du bereiter bist noch, dich zu beschäftigen mit Fragen wie, wer bin ich, wohin gehe ich, was ist wirklich, was ist unwirklich, was ist das höchste Ziel des Lebens und wie kann ich es erfahren?